Guten Morgen, liebe Geschwister.
Guten Morgen, lieber Bruder.
Ja, und auch guten Morgen, liebe Geschwister, die ihr nur über elektronische Kanäle mithören könnt und dürft. Wir sind im Geist miteinander verbunden, mit dem Geiste Christi Jesu. Und wenn wir jetzt auf das Wort achten und es auch predigen, dann dürfen wir uns vergegenwärtigen, dass die Botschaft durch alle Himmel hindurch geht jetzt. Ja? Moses sagt in seinem Lied nicht umsonst, höret ihr Himmel. Höret ihr Himmel. Eine kostbare Gewissheit. Und der Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 6 ist, glaube ich, dass die Botschaft des Evangeliums in den ganzen Kosmos ausgegangen sei. Ja? Also wenn er gepredigt hat, dann ist es die Botschaft in den ganzen Kosmos gegangen. Und so dürfen wir jetzt auf was ganz Kostbares achten. Und es ist mir super schwer gefallen, ja, Dinge wegzulassen in dem, was wir jetzt behandeln wollen. Denn ich hätte am liebsten das ganze Kapitel behandelt, aber das geht ja nicht. Ja, da müssten wir uns eine Woche nur mit dem beschäftigen, was da alles dranhängt. Das ist nicht übertrieben, ja. Also, die früheste schriftlich in diesem Umfang berichtete, mit noch lebenden Zeugen belegte und dokumentierte Zeugnisse der leiblichen Auferstehung Jesu für den Leib des Christus ist der erste Korintherbrief, das zeitlich erste schriftlich niedergelegte Zeugnis. Paulus verfasste diesen Brief um etwa 57 nach Christus, und zwar noch auf der letzten Reise nach Jerusalem, noch in Kleinasien, aber auf der letzten Reise nach Jerusalem, die mit seiner Gefangenschaft endete. Auf in Apostelgeschichte 21, 20 folgende ist uns das berichtet. 1. Korinther 15 ist, was die Wirkung des Erlösungs- und Heilswerkes des Christus über alle Zeitalter hinweg angeht, der absolute Gipfelpunkt in der ganzen Offenbarung der beiden Testamente. Ja, vielleicht sind manche Geschwister damit nicht einig, aber ich behaupte das einfach mal, weil an der Auferstehung der Toten hängt alles. Tod oder Leben. Ja. Wir haben nur ein etwas höher liegendes, sehr kurzes Zeugnis in 1. Thessalonicher 4, dem Text zur Entrückung des Leibes Christi. Den schrieb Paulus etwa um die Jahre 52 bis 53, und dort ist die Auferstehung mit nur ganz wenigen Worten als Tatsache erwähnt, weil sie natürlich auch Basis der Entrückung des Leibes Christi ist. Und deshalb lesen wir dort in Vers 14 in 1. Thessalonicher 4, denn wir glauben oder wir setzen unser Vertrauen darauf, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Die vier Evangelien und die Apostelgeschichte, die sind alle jüngeren Datums als der erste Korintherbrief. Frühestens aus der Zeit Paulus in Rom, also jedenfalls später als 61 nach Christus. Auch die Apostelgeschichte, ja. Schriftlich niedergelegt, natürlich, ja. Die Botschaft wurde schon in den ganzen Jahren verkündigt, aber die schriftliche Niederlegung war erst später. Es gibt keine genauen Zahlen natürlich, und die brauchen wir auch deshalb nicht diskutieren. Aber das entspricht der heilsgeschichtlichen Situation. Warum? Israel war im Begriff, beiseite gesetzt zu werden, etwa ab der Steinigung des Stephanus. Ja? Da begann, das ist Apostelgeschichte 7 und 8, in dem Zeitbereich begann die schrittweise Beiseitesetzung Israels, die dann im Jahr 70 endete, ja? Beziehungsweise ihren Abschluss fand. Und dann ging es raus unter alle Nationen. Und B, die Sammlung des Leibes Christi aus allen Nationen und aus Israel bis zu dessen Entrückung wurde von Gott eingeschoben als spezieller Kairos. Das erinnere ich an unseren Dienst, an meinen Dienst am Sonntagabend. Da haben wir gesagt, dass Israel 2 Tage unter Gericht ist. Und das Gericht hat im Grunde mit Golgatha begonnen und läuft 2 Tage und danach kommt die Wiederbelebung Israels. Und genau während dieser 2 Tage sammelt Gott den Leib seines Sohnes und vollendet ihn. Und dann wird der Sohn, dann wird der Leib entrückt. Und dann danach, nach dem letzten 7er Daniels, kommt der Herr Jesus sichtbar zurück nach Jerusalem. So hatten wir das gesagt. In 1. Korinther 15 kommt Paulus in seinem Brief auf ein neues großes Thema. Einer der Anlässe war, es gab dort Menschen, die nicht oder nicht mehr an die Auferstehung der Toten glaubten. In Vers 12 lesen wir die sehr irritierende und bittere Aussage des Paulus. Vers 12, wenn aber Christus gepredigt wird, oder geheroldet wird, heißt es eigentlich, dass er aus den Toten auferweckt sei. Wie sagen etliche unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe? Hier war offensichtlich auch Verführung ins Spiel gekommen. Und deshalb muss er in 33 und 34 Folgendes sagen, im gleichen Kapitel, lasst euch nicht verführen, denn böser Verkehr verdirbt gute Sitten, werdet rechtschaffen, nüchtern. Also Verführung ist Unnüchternheit. Deshalb zurück zur Nüchternheit und sündiget nicht, denn etliche sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich es euch. In der Gründerzeit der Korinther Versammlung, da war das anders. Das zeigen uns die ersten 2 Verse in 1. Korinther 15, wo Paulus dazu 4 Punkte nennt. Erstens, ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe oder evangelisiert habe. Erstens, das ihr auch angenommen habt. Zweitens, in welchem ihr auch steht oder feststeht. Drittens, durch welches ihr auch errettet werdet. Viertens, wenn ihr anders an dem Worte festhaltet, dass ich euch evangelisiert habe, es sei denn, dass ihr vergeblich oder ins Blaue hinein oder zwecklos geglaubt habt. So kann man das Wort wiedergeben aus dem Grundtext. Die Verse 3 und 4 nennt Paulus, was er den Korinthern zuerst überliefert hat. Er kam also dort in die Synagoge und dann hat er zuerst über das geredet, was wir jetzt lesen. Ich habe euch zuerst überliefert, was auch ich empfangen habe, dass Christus A. für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und B. dass er begraben wurde und C, dass er auferweckt worden ist am 3. Tage nach den Schriften. Das ist wie ein ABC, ja? Ein ABC des Glaubens. Der basiert genau auf diesen Punkten. Und das hatten die Korinther auch ursprünglich angenommen und als Tatsache akzeptiert, was wir in Apostelgeschichte 18, 1 folgende auch lesen können. In unserem Kapitel 1. Korinther 15, in den Versen 5 bis 9, folgt dann eine Liste von Zeugen, die bei der Abfassung des Briefes teilweise sogar noch lebten. Das erwähnt Paulus direkt. Er nennt konkret sogar Namen, die man damals darüber hätte befragen können, auch sich selbst als letzten in der Reihe. Nun kommen wir in den nächsten Punkt zu den Versen 12 bis 19 unter der Unterüberschrift Auferstehung der Toten, ein fester Bestandteil der Schöpfung Gottes. Auferstehung der Toten ein fester Bestandteil der Schöpfung Gottes. Hier kommt Paulus auf den Kernpunkt oder das Rückgrat des Evangeliums Gottes, ja der ganzen Heilsgeschichte mit seiner Schöpfung zu sprechen. Es ist der erste Höhepunkt in diesem Kapitel. Die Kernverse dieses Abschnitts sind die Verse 13 und 14. Die möchte ich vorlesen. 1. Korinther 15, 13 und 14. Und da fängt Paulus an zu sagen, wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt vergeblich, aber auch euer Glaube oder euer Vertrauen vergeblich. Das Wort für vergeblich lautet nach der Übertragung aus dem Griechischen, also leer oder hohl oder inhaltslos. Das heißt, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist der ganze Glaube eine lächerliche, billige Philosophie, wie jede andere Philosophie dieser Welt. Die Sadduzäer unter den Juden glaubten auch nicht an die Auferstehung der Toten. Genauso natürlich alle übrigen weltlichen Philosophen bis zum heutigen Tag. Siehe Apostelgeschichte 17, 30 und 31. Aber auch die Pharisäer lehnten die Auferstehung Jesu ab. Nicht die Auferstehung im Allgemeinen, aber eben die Auferstehung Jesu. Weil sie ihn als Messias ablehnten. Ja, das war der Hintergrund dafür. Und diese Einflüsse hatten offensichtlich auch in Korinth Einzug gehalten. Und dagegen stellt sich Paulus jetzt mit den Versen 13 und 14. Nach Vers 11 predigten alle Apostel die Auferstehung der Toten und die des Herrn als fundamentale Wahrheit des Evangeliums. Überdies ist die Auferstehungshoffnung fest in der Prophetie des Alten Testaments verankert. Wir lesen jetzt der Zeit halber nur ganz wenige von den vielen Stellen, die man dazu lesen könnte. Das erste Zeugnis im Klartext für den Ausgang aus dem Scheol, nämlich die Auferstehung der Toten, die gibt die Schrift durch wen? Frage ich mal euch Schriftgelehrte. Wer hat als erster etwas darüber gesagt, dass es einen Ausgang aus dem Scheol gibt? Das war die Hanna. Wen hat der Satan im Garten Eden verführt? Die Frau. Ist es nicht interessant, dass ausgerechnet Gott eine Frau verwendet, um den Ausgang aus dem Scheol zu betreiben? Das ist eine Frage, da können wir drüber nachdenken, was ganz kostbar sie meinen Bauch. Die Hannah sagt in ihrem Gebet in 1. Samuel 2, Vers 6, Jahweh tötet und macht lebendig. Er führt in den Scheol hinab und wieder herauf. Natürlich hat sich die Hannah das nicht aus den Fingern gesogen, ja, wie man so sagt, sondern ihre Aussage, die geht auf das Lied Moses zurück, wo wir aus dem Munde Jahwes Folgendes hören. 5. Mose 32, 39. 5. Mose 32, 39. Dort sagt Gott im Lied Moses: Seht nun, dass ich bin. Kennt ihr den Ausspruch? Der stammt vom Dornbusch. Ja, da lesen wir den auch. Ich bin. Sende dich, Mose, zu dem Volk. Ich bin. Also seht nun, dass ich bin, der da ist und kein Gott neben mir. Ich töte und ich mache lebendig. Ich zerschlage und ich heile. Und niemand ist der aus meiner Hand errettet oder der aus meiner Hand reißt. Wenn also jemand Gott am Wickel hat, ja, dann kann der strampeln, so viel er möchte. Er kann nicht davon. Und niemand kann auch diese Person aus der Hand Gottes reißen. Eigentlich könnten wir jetzt schon Halleluja sagen und mit der Predigt aufhören. Weil alle Ängste müssen dann zerfließen. An so einer Aussage. Ja. Ganz gewaltig. Aber da habe ich auch zu kämpfen damit. David sagt in Bezug auf sich selber und natürlich prophetisch auf Christus in Psalm 16, Vers 10, denn meine Seele wirst du den Scheol nicht lassen oder nicht in Scheol zurücklassen. Du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sähe. Und das ist dann mit dem Herrn Jesus auch passiert. Er ist nicht verwest, ja, sondern er durfte vorher auferstehen. Aber David hat natürlich auch von sich selber geredet, ja, dass er auch nicht im Scheol bleibt. Das sehen wir in Psalm 17. Da formuliert Paulus, der David ganz wunderbar. Ich werde dein Angesicht schauen, in Gerechtigkeit werde gesättigt werden, wenn ich erwache in deinem Bild. In welches Bild sollen wir denn verwandelt werden? In das Bild des Christus. Also hat der David schon vom Geiste Gottes eine Ahnung bekommen, ja, eine Offenbarung, dass er so eine Aussage machen konnte. Und ich bin überzeugt, dass der Paulus, der Pharisäer, in 2. Korinther 3 genau an dieses Wort gedacht hat. Also das ist jetzt meine Meinung, entschuldige. Aber trotzdem, er verwendet ja genau das, dass er sagt, indem wir den Christus anschauen, werden wir in sein Bild verwandeln. Und der David spricht hier von seiner Auferstehung. Wenn er aus dem Tod erwachen wird, dann wird er im Bilde Jesu erscheinen. Das hat der David geglaubt, so hat er sein Leben gelebt. Jahweh selbst deutet Hesekiel das Gesicht der Totengebeine und wehe, wir deuten das weiter. Ja? Er sagt unter anderem in Hesekiel 37, 11 bis 13. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen. Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Wir sind dahin oder abgeschnitten, ja, abgehackt von der Verbindung Jahwes. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht der Herr Jahweh, siehe, ich werde eure Gräber öffnen und euch aus euren Gräbern hervorkommen lassen, mein Volk. Und ich werde euch in das Land Israel bringen, und ihr werdet wissen, dass ich Jahweh bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern hervorkommen lasse, mein Volk. Also spricht Gott selber hier von der Auferstehung der Toten, nämlich der von Israel, von ganz Israel. Und schließlich noch das Wort in Sacharja, Kapitel 9, Vers 11. Und du, um des Blutes deines Bundes willen, entlasse ich, Jahweh, in Klammer, ja, auch deine Gefangenen aus der Grube, in welcher kein Wasser ist. In Scheol, der Grube ohne Wasser, sind keine Gerechten, sondern Gottlose eingesperrt. Ja? Und sie hörten auf zu ihren Lebzeiten weder auf Gesetz noch auf die Propheten. Nach Lukas 16, 19 bis 31, der Erklärung des Herrn selber. Weil dort sagt ja der reiche Mann, er soll jemanden aus den Toten zu seinen Brüdern schicken, dass sie nicht dorthin kommen, wo er ist. Und was kriegt er zur Antwort? Sie haben Mose und die Propheten, dass sie dieselben hören. Das bedeutet, nur wer Mose und auf Propheten nicht hört, der kommt in das Gefängnis, in dem der reiche Mann war. Und es ist die Grube ohne Wasser. Nach was hat er gefragt? schickt den Lazarus und er soll nur seinen Finger in den Wasser tauchen, um mir etwas zu geben, meinen Durst zu stillen, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Nun Vers 13 in unserem Kapitel. Ihr seht, es ist ganz schwierig, ja, nicht in alle möglichen Richtungen in der Schrift zu gehen, um über dieses Kapitel nachzudenken. Vers 13a, den Worten Paulus in diesem Vers nach gilt, die Auferstehung der Toten ist ein fester Bestandteil der Schöpfung Gottes. Sichtbar ab 1. Mose 1, Vers 2 haben wir von Manuel schon gehört, denn der Grund für diese teilweise Wiederherstellung und Neuschöpfung war ja ein Gericht über den gefallenen Engelfürsten Satan. Und Gericht hat immer mit Sterben, Tod und Gefängnis in irgendeiner Weise zu tun. Die Schöpfung legte unser Gott und Vater mit einem Ausweg aus dem Tod an, von vornherein. Und genau dieser Ausweg ist die Auferstehung der Toten. Der einzige Ausweg, um aus dem Fall wieder herauszukommen. Da unser Gott ja wusste, was passieren wird, wenn er Geschöpfe über die Erde laufen lässt oder auch die anderen, die er geschaffen hat in den Himmeln, wenn die ihre eigenen Wege gehen, dann werden sie sich erst einmal von mir entfernen. Und damit dieser Weg nicht endlos ist, muss ich den Tod einbauen. Und dass man aus dem Tod wieder rauskommt, muss ich die Auferstehung der Toten einbauen in die Schöpfung. Weil der Paulus argumentiert ja ganz klar, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Er sagt es nicht umgekehrt. Er sagt nicht, der Herr Jesus hat die Auferstehung der Toten eingeführt, sondern er hat bewiesen, dass dieses von Gott in die Schöpfung hinein gelegte Prinzip funktioniert. Und der Christus hat nachgewiesen, dass dieses fundamentale göttliche Prinzip existiert und dass es funktioniert oder wirksam wird, wenn eben die Verhältnisse stimmen. Da der Herr Jesus ohne Sünde gestorben ist, konnte er die Räume des Totenreiches wieder verlassen. Nur er von sich selber. Die Auferstehung der Toten hat Christus mit der Seinen nicht eingeführt, sondern er bewies mit seiner Auferstehung, dass dieses fundamentale Prinzip Gottes in der Schöpfung vorhanden ist. Nun die Verse 14 bis 19 und 29 bis 34 im 1. Korinther 15. Dort behandelt Paulus die Konsequenzen, die entstehen, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt. Ja? Will man aber nicht im Detail behandeln. Ich will aber ein wichtiges, für uns ganz persönlich wichtige Konsequenz daraus kurz ansehen, und zwar in Vers 18. Also was ist die Konsequenz unter anderem, wenn es keine Auferstehung der Toten gäbe? Ja? Dann sagt Paulus, dann sind die in Christo Entschlafenen verloren gegangen. Darüber sind die Thessalonicher durch falsche Lehrer zum Beispiel auch ins Schleudern gekommen. Ja? Und Paulus musste sie darüber trösten mit einem Wort des Herrn zur Entrückung in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Ja? Das ist ein Grund, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat, weil Leute in Thessalonich aufgetreten sind, die behauptet haben, es gäbe keine Auferstehung der Toten. Und er schreibt jetzt in Vers 14 dort, das habe ich schon mal gelesen, denn wenn wir glauben oder darauf vertrauen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Das heißt, alle, die entschlafen sind bis zur Entrückung, die wird der Herr mitbringen und mit dem auferstandenen Leib aus der Erde zu dem neuen Menschen zusammensetzen. Ja, sage ich jetzt mal. Ja. Vers 18 zusammen mit 1. Thessalonicher 4, Vers 14 beinhalten zwei kostbare, unsagbar tröstliche Aussagen. Wenn wir die Entrückung nicht mehr in diesem Leibe lebend erfahren, dann entschlafen wir in Christo oder wir entschlafen durch Jesus. Also ergibt sich daraus die Konsequenz, wer aus Gott in Christo Jesu ist. 1. Korinther 1, 30. Beziehungsweise in Christo eine neue Schöpfung ist. 2. Korinther 5, Vers 17. Der entschläft durch Jesus oder durch Christus. Wir haben zwei Zeugnisse, ja. Durch zwei oder drei Zeugen wird eine Sache besonders bestätigt nach dem Gesetz zum Beispiel. Das heißt, Christus bestimmt, wann und unter welchen Umständen ein Glied am Leibe Christi aus diesem Leben rausgeht. Es bestimmt keine Regierung, es bestimmt keine Krankheit, die kann heißen, wie sie will. Das bestimmt nicht der Teufel noch die Dämonen, sondern einzig und allein der Herr Jesus selber.
Und wir können es auch nicht bestimmen.
Und wir können es auch nicht bestimmen. Und wehe uns, wir versuchen es. Ja, das ist eine absolute Übertretung. Wie Gott damit umgeht, das hat er uns nicht im Detail gesagt. Wir wissen nur, dass es keine Sünde gibt, für die der Herr Jesus nicht gestorben wäre. Ja. Mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen. Und damit gilt natürlich logischerweise weiter, in Christo Jesu sein ist eine Lebensform, die davon unabhängig ist, ob wir hier noch im natürlichen Leib leben oder nach 1. Korinther 15, 44 entschlafen und dann zusammen mit Christus sind. Diese Form, also das in Christo sein, das hat mit das ist unabhängig davon, ob ich in diesem Leibe lebe oder in dem Neuen. Oder ob ich den Neuen noch nicht habe. Da werden wir dann in den nächsten Dienst noch detaillierter drüber sprechen, wenn ich zu 2. Korinther 5, 1 bis 9 bzw. 10 dienen möchte. Soviel also zu dieser Konsequenz. Der Glaubende, der entschläft oder stirbt, ja, durch Jesus. Ganz kostbar. Ja. Das heißt, wenn jemand jetzt aus dem Leben scheidet, dann müssen die Hinterbliebenen sich keine Gedanken, ja, hätte ich das, hätte ich jenes, hätte ich das noch gemacht, hätte ich so und so und so noch gehandelt, dann wäre vielleicht alles Unsinn. Ja, das dürfen wir alles begraben. Sicher machen wir in dem Zusammenhang unsere Fehler, keine Frage. Aber der Zeitpunkt ist vom Herrn bestimmt und jeder Umstand auch. Ist das nicht ein Halleluja-Wert?
Das ist es.
Ja, das dürft ihr jetzt ruhig laut sagen. Halleluja!
Halleluja.
Ja. Lebendigmachung, der nächste Abschnitt, 20 bis 28, ist die logische Folge der Auferstehung der Toten. Lebendigmachung ist die logische Folge der Auferstehung. Vers 20. Hier unterbricht Paulus die Aufzählung der allgemeinen Konsequenzen für die Glaubenden, wenn es keine Auferstehung gibt. Ja, also bis hierher hat er, bis Vers 19, hat er über verschiedene Konsequenzen geredet und später, ab Vers 29, macht er damit weiter. Vers 20 also eine Unterbrechung. Er beschreibt jetzt, was die Auferstehung Christi aus den Toten bedeutet, und ab dato bewirken wird, bis hin zum Endziel aller Werke Gottes und seiner ganzen Schöpfung in Vers 28. Christus ist aufgrund seiner Auferstehung nach Vers 20 der Erstling der Entschlafenen. Und wenn wir Kolosser 1, 18 den zweiten Zeugen nehmen, der Erstgeborene aus den Tod. Nebenbei sehen wir hier, dass der Paulus diese Tatsachen zu aller Zeit seines Dienstes verkündigt hat. Nicht erst ab seiner Gefängniszeit in Rom, sondern in 1. Korinther 15 war das erste schriftliche Zeugnis für den Leib des Christus bezüglich der Auferstehung der Tote. Und deshalb finden wir in den früheren Briefen und in den späteren synchrone Aussagen zu den wichtigsten Themen von vornherein. Ja? Das heißt, wenn es einen Erstgeborenen aus den Toten gibt, dann gibt es logischerweise was? Nachgeborene. Erstling bedeutet hier, er ist die Garantie, dass alle übrigen Toten ebenso auferstehen. Der Begriff Erstling stammt aus den Opfergesetzen und so musste nach 3. Mose 29, 9 folgende, am 15. Tag des ersten Monats, das ist nämlich genau der Auferstehungstag, nebenbei gesagt, ja, das ist das war die Darbringung der Erstlingsgarbe, beziehungsweise des Erstlingsbrotes, ja. Eine Garbe der Erstlinge von der Gerstenernte in der Stiftshütte und später im Tempel vom Priester dargebracht werden. Und durch diese Erstlingsgarbe wurde die ganze Ernte geheiligt. Also alle Ernten ab dieser Erstlingsgabe in Israel waren durch diese Lebegarbe geheiligt. Ja? Und Paulus erklärt deshalb die Deutung auf Christus in Römer 11, Vers 16. Wenn aber der Erstling, also Christus, heilig ist, dann auch die Masse. Und wenn die Wurzel, wieder Christus, heilig ist, dann auch die Zweige. Aus welchem Volk war denn der Herr Jesus die Wurzel oder der Erstling? Aus Israel. War der Erstling der Toten aus Israel. Also was wird passieren? Ganz Israel wird lebendig gemacht, aus den Toten auferstehen. Mit Mann und Maus, komplett. Ganz Israel. Weil er das im Detail macht, das ist seine Sache, aber er wird es tun. Der Erstling heiligt also die gesamte Masse, aus der er genommen ist. Beziehungsweise heiligt die Wurzeln alle Zweige des Ölbaums, nicht nur einige, wenige daraus, ja, sondern auch alle, die durch Unglauben einmal aus dem Ölbaum ausgerissen wurden. Ja. Die macht er nämlich wieder, die pfropft er wieder zurück. Ja, und dann sagt Paulus in Römer 11, auf diese Weise, dass er die ausgerissenen Zweige zurückpfropft in den Ölbaum, werden alle Zweige wieder teilhaftig der Wurzel. Und damit wird ganz Israel errettet werden. So müssen wir das Gleichnis vom Ölbaum verstehen. Und genau das, was wir eben von Christus als Erstling und als Erstgeborener aus den Toten sagten, so steht dieser Logik folgend in Römer 8, Vers 23 vom Leib des Christus, den Söhnen, geschrieben. Römer 8, Vers 23. Nicht allein aber sie, nämlich die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir was? Die Erstlinge des Geistes haben, auch wir seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft. Und jetzt liest man besser den Loskauf unseres Leibes. Das ist die letzte Instanz, die losgekauft werden muss durch Auferstehung. Wir haben nur die Erstlinge des Geistes als Leib Christi. Die ganze Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und das ist die Offenbarung der Erstlinge, auf was die Schöpfung wartet. Die Offenbarung des Leibes Christi zusammen mit seinem Haupt. Denn dann beginnt ihre Befreiung zur gleichen Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, nach Römer 8, 18 bis 21. Den Startzeitpunkt für diese Wiederherstellung, ja, Das ist das, was der Paulus in Kolosser 3, Vers 4 schreibt. Dort steht, wenn der Christus unser Leben geoffenbart wird, das heißt, wenn er sichtbar auf den Ölberg zurückkommt, dann werden auch wir zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Wie sagt der Herr Jesus, dass er wiederkommen wird in Matthäus 24, Vers 30? In großer Macht und Herrlichkeit. Da sehen wir, wie wunderschön der Herr sein Wort synchronisiert. Die Aussage Jesu, die nimmt praktisch Paulus hier auf und erklärt, wann der Leib des Christus zusammen mit dem Haupt in großer Macht und Herrlichkeit zurückkehrt. Dann haben wir die ganze Erklärung, wie das jetzt nacheinander laufen wird, ja, von heute ab. Vers 21. Durch einen Menschen kam der Tod, denn Adam hatte sich bewusst durch Übertretung des Gebotes Jahwes an Satan verkauft. Und damit kam er unter das Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8, Vers 2. In Römer 6, 23 hat Paulus schon erklärt, denn der Lohn, und das ist ein militärischer Ausdruck, es bedeutet auch Sold oder Bezahlung für irgendeinen Dienst, für ein Zugbrot. Der Lohn der Sünde ist Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ein durch die Zeitalter überdauerndes Leben in Christo Jesu, unserem Herrn. Das heißt, das Leben, das wir jetzt schon haben dürfen im Geist, wird alle Zeitalter überdauern. Und damit ist es endlos, ja, weil es aus Gott ist. Und wenn wir von ewigem Leben sprechen, dann bedeutet es immer, hat es immer die Bedeutung, dass es die Äonen, also die Zeitalter, überlebt. Ja. Und damit ist es, weil das Leben aus Gott ist, ein nicht aufhörendes Leben, ein unauflösliches Leben, wie wir es im Hebräerbrief diesen Begriff finden. Ein extremeres Gegensatzpaar als dieser Vers 23 in Römer 6 ist kaum vorstellbar. Auf der einen Seite haben wir eine Bezahlung, also etwas, was etwas kostet und dabei auch noch den Tod bewirkt. Ja? Und dann haben wir ein Gnadengeschenk auf der anderen Seite, das uns von dort wieder herausbringt. Also was einen größeren Gegensatz kann man sich kaum vorstellen. So kommt nun wieder durch einen Menschen, nämlich Jesus Christus, die Auferstehung der Toten. Die Gegensatzpaare in Römer 6, 23 entsprechen genau dem, was der Paulus in 1. Korinther 15, 21 sagt. Weil nun seit Christus Jesus als Erstling der Entschlafenen auferstanden ist, haben sich die Machtverhältnisse im Kosmos grundsätzlich verschoben. Aus diesem Grund erklärt Paulus in Römer 14, Vers 9, Römer 14, Vers 9, denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, auf dass er herrsche sowohl über Tote als auch Lebendige. Interessant ist, dass der Paulus hier die Toten zuerst nimmt. Weil das ist nämlich die größere Menge. Auch unter anderem, ja, über die herrscht der Herr Jesus. Und auch über die Lebenden. Danach hat seit Jesus Sterben und Auferstehen er, der Christus selber, letzte Verfügungsvollmacht über Tote und Lebende. Der Sohn hat die Schlüssel des Todes und des Hades nach seinem Zeugnis an Johannes in Offenbarung 1, Vers 18. Das heißt, der Herr ist souverän als Hauptwort, als souveräner Herrscher über alle. Und er kann natürlich dann mit den Toten tun, was er will. Da muss niemand mehr fragen. Er hat ja alle eingekauft. Das, was ich im Einkaufswagen habe, Das gehört der Firma, solange bis ich an der Kasse durch bin. Und dann kann die Firma nicht zurückkommen und sagen, ja, jetzt sind wir aber den Wein hier und den Käse, den musst du da lassen. Sag ich, nee, habe ich gezahlt, hier. Ja. Das ist natürlich ein mickriges Beispiel für das, was der Herr Jesus sagen kann. Wenn jetzt jemand auftritt und sagt, der Tode war besonders widerlich, der muss drin bleiben. Dann sagt der Herr Jesus, Moment mal, bezahlt. Kostbar. Vers 22. Das ist der zweite Höhepunkt im 1. Korinther 15. Der von Paulus verwendete Ausdruck, in dem Adam alle sterben, bedeutet, man ist dem ausgeliefert, der die Macht des Todes hat. Und das ist Satan. Und darum muss der andere Ausdruck im Vers 22, in dem Christus alle lebendig gemacht werden, ausnahmslos für alle das genaue Gegenteil bedeuten. Ja? In Adam sterben alle und in Christo werden alle lebendig gemacht werden. Das muss der Menge nach identisch sein, weil sonst könnte man nicht gleich wie hier schreiben. Ja? Könnte nicht sagen, die Menge der Frommen gegenüber alle, die in den zweiten Tod kommen. Das geht nicht. Ja? Also erstens, alle, die durch Adams Fall in den Tod gehen, sind betroffen. Und zweitens, alle, die in den Tod gehen, werden irgendwann einmal in Christus aus der Macht des Todes heraus zu einem göttlichen Leben gebracht. Eben lebendig gemacht werden. Halleluja, auch an dieser Stelle. Punkt 2 gilt, wie gesagt, nach Römer 8, 20 und 21 auch für die ganze Schöpfung. Denn sie ist ja schließlich nicht durch ihren eigenen Willen unter die Vergänglichkeit geordnet, sondern durch Gott selber. Und zwar auf Hoffnung, dass diese Vergänglichkeit eben einst sich wieder ändern wird. Ja? Dass sie umgewandelt wird zur Freiheit der Kinder Gottes. Wann startet es? Genau zu dem Zeitpunkt, wenn der Herr Jesus in großer Macht und Herrlichkeit mit seinem Leib zurückkehrt, dann beginnt diese Lebendigmachung sich weiter fortzusetzen, bis zum ganzen Ziel zuletzt. Geistlich natürlich schon ab Pfingsten, ne? Beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, als der Herr Jesus seinen Jüngern den Geist übergeben hatte. Paulus bestätigt und untermauert auch das Wort des Herrn Jesus in Johannes 5, Vers 21. Dort sagt der Herr Jesus, denn gleich wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht. Das sind also zwei Schritte. Das erste ist auferwecken und der zweite Schritt ist lebendig machen. So macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Und weil er natürlich für alle gestorben ist, macht er wie viele lebendig? Alle. Ganz einfache Logik. Für den, der, wie Arthur Mohl immer gern sagte, der so dumm ist und allem glaubt, was geschrieben steht. Ja, und wollen wir nicht alle zu diesen Dummen gehören? Ja? Wunderbar. Wichtig an der Stelle ist allerdings Folgendes. Zweifellos geht die Lebendigmachung aller Geschöpfe Gottes nur durch Glauben und durch Neuzeugung im Geist. Keiner kommt anders zu dieser Lebendigmachung. Keine Frage. Wenn jemand nicht durch Gottes Geist neu gezeugt ist, dann kann man nicht von Lebendigmachung sprechen. Dann ist er höchstens wieder in den alten Zustand zurückgekehrt. So wie etwa der Lazarus. Ja, der ist ja wieder gestorben. Ja, der ist aber auferweckt worden vom Herrn selber persönlich. Ja. Aber er musste wieder sterben. Und muss warten bis zur Auferstehung. Eine Lebendigmachung, wie Johannes 5, 21 und 1. Korinther 15, 22 nennen, kann ausschließlich als Zeugung ins Leben Gottes verstanden werden. Sonst kann man nicht von wirklicher Lebendigmachung sprechen. So wie etwa auch die Auferweckung zurück in das alte Leben im Fleisch, die uns die Schrift mit 8 Fällen insgesamt berichtet, ist keine Lebendigmachung im absoluten Sinne, sondern eine Rückkehr in den natürlichen, widersterblichen Zustand. Und da heißt es doch im Vers 22 gewaltig, sie werden in Christus lebendig gemacht. Und jemand, der in Christus lebendig gemacht wird, das ist ein dauerhafter Zustand, der nicht mehr rückgängig gemacht wird. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes ist der Tod Adams, als er die verbotene Frucht aß, der Startpunkt der Todeslinie. Ja? Als der Adam sündigte, hat innerhalb des Kosmos die Todeslinie begonnen. Und läuft wie lang? Bis nach Vers 22 in unserem Text der Endpunkt derselben kommt, nämlich, dass man in Christo wieder lebendig gemacht wird. So lange läuft die Todeslinie. Alles anderslautende ist kein Evangelium im Sinne des glückseligen Gottes. Nun zu dem Abschnitt Vers 23 bis 28. Ja. Eine Stunde brauche ich noch ungefähr. 1. Korinther 15, 23 bis 28. Gott, alles in allem. Oder allen. Die Verse 23 bis 27, die beschreiben die Reihenfolge, wie unser Gott in Christus alles lebendig macht. Er nennt A 3 Abteilungen und das entspricht 3 unterschiedlich langen Zeitperioden, in der er das durchführt, diese Lebendigungsmachung in 3 Abschnitten. Und er sagt auch, wodurch sie erreicht wird. Vers 24a, was leider meist mit Ende wiedergegeben wird, heißt eigentlich Ziel. Das bedeutet, der Vers 24 muss eigentlich folgendermaßen gelesen werden. Vers 24, dann das Ziel, wenn er die Königsherrschaft dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht. Und zwar in der Form, dass keine Herrschaft mehr notwendig sein wird. Wenn alles neu gezeugt ist, dann braucht es keine Herrschaft mehr. Denn es geht ja um die Menge all derer, die in Adam alle sterben. Gott wird sie alle in Christus lebendig machen. In den 3 Abteilungen, 3 zeitlich unterschiedlich lange Zeitperioden. Da dürfen wir heute im Detail nicht daran stehen bleiben. Zum Vers 28 selber, dem dritten Höhepunkt, ganz weniges in Kürze. Nach Epheser 1, Vers 23 hat der Vater seinen Christus als Haupt über das All und seinen Leib gesetzt. Wir lesen wörtlich weiter nach dem Grundtext in Epheser 4, Vers 10. Epheser 4, Vers 10. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er war's. Das All zum Vollmaß bringen. Das All zum Vollmaß bringen. Das heißt, wenn Christus Haupt über das All gesetzt, tatsächlich auch alles zum Vollmaß gebracht haben wird, dann muss A, das ganze All zum Leib und B, Gott dem ganzen All zum Vater geworden sein. Das ist die logische Konsequenz aus dem. Ja? das ganze All muss zu Leib geworden sein, also neu gezeugt, so wie wir heute schon. Und das bedeutet, dass dann auch Gott der Vater des Alls geworden sein muss. Ja, weil wer kann den zeugen außer ihm? Ja, der Vater zeugt durch seinen Geist, ja, und denen, die er dazu aus, die er mit diesem Geist ausrüstet, zeugt er das All ins Leben. Da ist ja der Leib des Christus mit beteiligt an diesem Vorgang. Ja.
Wir haben nur ein Erdteil, ein Großteil, ja, heute und nicht mehr. Und eines Tages kommt alles andere auch noch dazu.
Genau, ja. Denn der Sohn übergibt das ihm dann als Haupt unterordnete All seinem Gott und Vater. Er stellt das All unter den Christus als Haupt emporgebracht wurde, dann übergibt er sich zusammen mit dem All dem Vater. So lesen wir es eigentlich auch in Epheser 1, 9 und 10. Ja? Dass in der Vervollständigung aller Gotteszeitabschnitte, und das ist die Zeit gegen Ende der Herrschaft seines Sohnes, dann das All zu Leib unter dem Christus geworden ins Leben gezeugt sein wird, dann ist auch keine Herrschaft, keine Vollmacht und keine Stärke, keine Kraftentfaltung mehr notwendig. In Christus werden alle lebendig gemacht werden, steht Vers 22. Und genau das ist der Vorsatz der Zeitalter, den der unser Gott und Vater in Christo Jesu gefasst hat. Epheser 3, Vers 10. Ist das nicht ein Ausblick, der alle unsere jetzigen persönlichen Niederungen und Leiden unseres Alltags und was wir als schier unüberbietbaren Niedergang auf allen Ebenen heute um uns sehen, bei weitem überragt? Ist dieser Ausblick nicht wieder mindestens ein Halleluja wert? Eines reicht gar nicht, auch 100 wären zu wenig. Ja, wenn man das sich vorstellt, ja, wir können es ja nur ein wenig erahnen, ja, was das bedeutet. Ich möchte jetzt noch zu den Versen 42 bis 50 kommen und noch ein paar Dinge dazu sagen. Das kann natürlich nur im Stenogramm stehen sein, ja, ihr versteht es. Wir werden auch hier nur ein paar kurze, wichtige Linien ziehen. Vers 42a steht auf diesen Satz, streben die ganzen vorausgehenden Vergleiche Paulus zwischen dem, was jetzt ist und zu dem, was werden soll, hinzu. Er nimmt das Beispiel von Same und Pflanze. Ja? Aus einem Samen, der im Erdreich stirbt, wird eine Pflanze, ja? Ein Verwandlungsprozess. Vers 42b bis 44 beschreibt Paulus die beiden Leiblichkeiten erneut, indem er vier Gegensatzpaare an Eigenschaften der beiden Leiblichkeiten aufzählt und den Übergang jeweils durch die beiden Zeitwörter kennzeichnet, gesät und auferweckt. Ja, er nimmt praktisch das Bild des Samens her und er sagt nicht stirbt, sondern gesät an der Stelle. Jetzt lesen wir einmal die kostbaren Verse 42 bis 44. Also, wie er vorher beschrieben hatte, ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung. Es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Erde. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein seelischer Leib. Wir haben schon diese Tage gehört, ja. Tobias, was glaube ich, ja, dass die Seele momentan das Dominante ist im Leben des natürlichen Menschen. Ja. Deshalb steht hier der seelische Leib, der wird gesät. Und der geistige Leib wird auferstehen. Das ist ein Leib, der dann komplett vom Geist dominiert wird. Und jetzt kommt eine wichtige Konsequenz. wenn es einen seelischen Leib gibt, dann gibt es auch einen geistigen. Eine ungeheure Konsequenz. Das Wort gesät mit auferweckt verbindet, zeigt, dass Paulus das Wort gesät mit auferweckt verbindet, zeigt, dass das Verhältnis zwischen dem jetzigen seelischen Leib und dem werdenden geistigen Leib am besten durch die Beziehung Same, Baum, Pflanze dargestellt werden kann. Und damit gibt Paulus geradezu eine göttliche Definition vor, und die heißt: Sterben bedeutet Säen eines kommenden Zustands eines Samens. Ja? Also wenn wir sterben, dann ist das ein Vorgang, in dem etwas gesät wird, das dann aufersteht und verwandelt wird in etwas Neues. Das aber in einer Verwandtschaftsbeziehung zum Vorigen besteht, denn der Same ist eindeutig verwandt mit der Pflanze, die aus dem Samen rauskommt. Nicht umsonst sagt der Paulus oder spricht Paulus in den Versen 35 bis 38 von Vergleichen zwischen seelischem und geistlichem Leib, und er fängt an mit Same und Pflanze im Vergleich zwischen unserem jetzigen Leib und dem, der wird. Wenn wir jetzt Johannes 12, Vers 24 dazu nehmen, da spricht der Herr Jesus von sich selber als Weizenkorn und sagt: Wahrlich oder Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und das bedeutet, es gibt jetzt eine andere Definition, die der anderen natürlich gleich ist vom Sinn her. Nämlich: Sterben bedeutet Vermehren von Leben. Ja, vorhin haben wir gesagt, Sterben bedeutet Säen des kommenden Zustands. Und jetzt gehört noch dazu, nach dem Wort des Herrn Jesus, dass das Sterben auch Vermehrung von Leben bedeutet. Deshalb ist er der Fürst des Lebens, ja, der aus dem Todeswesen Neues macht. Und das Neue ist größer, herrlicher und mehr als das Alte, was gesät wird. Ganz einfach Eichel und Eichbaum, ja, als Bild zum Beispiel. Ja, so viel möchte ich an der Stelle sagen zu dem Vers 44b. Das gewaltige und endliche Tröstende an diesem Vers ist die nächste geistliche allgemeingültige Gesetzmäßigkeit, die unser Gott uns hier offenbart. Das ist der vierte Höhepunkt in 1. Korinther 15. Und zwar steht da: Wenn es einen seelischen Leib gibt, dann gibt es logisch, konsequent, ganz sicher auch einen geistigen. Also jedes Geschöpf, das einen seelischen Leib trägt, wird ganz sicher einen geistigen tragen. Auch das ist ein Prinzip, das hat Gott in die Schöpfung reingelegt, von vornherein. Und es zeigt einen weiteren Grund, warum Paulus den Begriff gesät verwendet. Denn im Samen einer Pflanze ist die ganze Anlage der Pflanze enthalten. Sie entwickelt sich automatisch artgemäß, wenn der Same in die von Gott vorgesehene Erde kommt und stirbt. Ja, wenn wir also einen Samen auf ein Betonpflaster speisen, dann passiert natürlich nichts Gescheites mit dem Samen. Wo muss der Same hin? Er muss in die Erde. Und genauso wird unser Leib gesät und er kommt in einen Zustand, aus dem Gott dann den Neuen hervorbringt. Gott zeigt mit dem Vorhandensein eines seelischen Leibes auf die ganz sichere Erwartung eines zeitlich später folgenden geistigen Leibes hin. Was aus Vers 43 klar ist: Den geistigen Zielzustand erreicht Gott durch Säen gleich sterben. Und dann danach zeitlich getrennt davon einen unverweslich Auferwecken des vorausgehenden seelischen Zustands. Ja. Unser jetziger Zustand wird gesät und dann ersteht er zum gottgegebenen Zeitpunkt auf und ist verwandelt. Dabei ist für das Ergebnis, also den Vorgang gesät und auferweckt, ist es unerheblich, ob zwischen dem Säen und dem Auferwecken ein Augenblick liegt, nämlich für bei unserer Entrückung, für die, die da noch leben, oder ob Jahrzehnte, Jahrtausende zwischen Sterben und Auferwecken liegt, oder gar Äonen. Ja, wenn man den Feuersee noch mit reinnimmt, ja. Was zu den Zeitabschnitten gehört, die Paulus vorher in diesem Kapitel beschrieben hat. Also noch einmal, es ist für das Ergebnis unerheblich, ob der seelische Leib vorher noch in ein Grab kommt oder B, bei der Entrückung noch lebend durch eine Verwandlung innerhalb eines Augenblicks in den neuen Geistigen verwandelt wird. Oder C, dass er gar erst nach weiteren Gerichtsprozessen nach diesem Leben erreicht wird. Dann nämlich, wenn ein seelischer Mensch unbekehrt oder ohne Neuzeugung im Geist aus diesem Leben hinausgeht. Dass er aber einen neuen Leib bekommt, das ist von vornherein festgelegt. Ja? Durch das Prinzip gesät und auferweckt. Durch das Prinzip, dass wenn es einen seelischen Leib gibt, es dann zwangsweise einen geistigen Leib geben muss, weil Gott es so festgelegt hat. Ob die Theologen das wollen oder nicht, ob die Frommen das glauben oder nicht, Gott ist doch nicht von unserem Glauben abhängig. Gib euch. Dieselbe Verwandlung so entnehmen wir in den Versen 22 bis 28. Epheser 1, 9 und 10 wird der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi natürlich mit dem ganzen All vollziehen. Man kann also konsequent daraus sogar, und jetzt verzeiht ihr mir, dass ich einen Begriff geprägt habe, von einer Allverwandlung sprechen. Also es gibt eine Allversöhnung und es gibt eine Allverwandlung, die konsequent daraus folgt. Denn das All geht von seinem jetzigen, niedrigen, der Vergänglichkeit unterordneten Samenzustand in einen neuen, neu gezeugten, geistigen Zustand über, zu Gottes definiertem Zeitpunkt natürlich. Es ist die logische Konsequenz des Prinzips der Auferstehung der Toten, welches Gott in die Schöpfung von Beginn an hinein konstruiert hat. Der Unterschied im Bild zwischen Same geht über in eine Pflanze und dem Vorgang seelischer Leib, geistiger Leib ist nur, dass der neue Leib bereits in den Himmel zuvor bereitet wurde von unserem Gott. Darüber sprechen wir dann bei meinem nächsten Dienst. Nun möchte ich noch einmal die vier Höhepunkte nennen. 1. Korinther 15, Vers 13. Die Auferstehung der Toten ist ein fester Bestandteil der Schöpfung Gottes. Der zweite Punkt war Vers 22. Alle, die in Adam sterben, werden in dem Christus alle lebendig gemacht. Dritter Höhepunkt, 1. Korinther 15, 24 bis 28, Epheser 1, Vers 9 und Kapitel 4, Vers 10. Wenn das All zum Leib unter dem Haupt geworden ist, dann ist keine Herrschaft mehr notwendig. Auch kein Tod mehr, weder der erste noch der zweite. Und schließlich der vierte Punkt, das nächste Prinzip Gottes, Vers 44. Weil es einen seelischen oder natürlichen Leib gibt, gibt es ganz sicher auch einen geistigen. Für diesen der den seelischen Leib trägt. Und das alles hat Gott fest in seinem Plan von den Zeiten der Äonen fest verankert. Und er ist bereits seit Golgatha daran, diesen Plan umzusetzen. Ja. Seit Golgatha werden Menschen im Geiste neu gezeugt. Oder nach der Auferstehung ganz genau gesehen, fängt diese Neuzeugung im Geiste an. Und bei unserer Auferstehung fängt dann das tatsächliche Umsetzen dieses Neuwerdens der Leiber an. Ja. Bei der Entrückung fängt es an. Denn wir leben ja seit Sterben und Auferstehung Christi bereits in dem Zeitrahmen der Wiederherstellung aller Dinge. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Halleluja. Amen. Amen.